Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Wladimir Balzer. Willkommen zur Kultur vom Tage. Wir wollen gleich wissen, wie der Wiederaufbau von Notre Dame aussehen sollte. Wir beobachten den Regisseur Milo Rau, wie er ein griechisches Drama vor dem Hintergrund des islamistischen Terrors erzählt. Zwei neue Filme beschäftigen uns auch, die morgen starten. Den einen hat ein berühmter Künstler über einen anderen berühmten Künstler gedreht. Dann ein Besuch im Osten Brandenburgs in Cottbus, wo das größte Theater des Landes nach langem Streit einen neuen Intendanten hat. Und dann fragen wir eine Vertreterin einer der größten Stiftungen Deutschlands, der Robert-Bosch-Stiftung, warum sie die Kulturförderung auslaufen lässt. 5 Jahre, das ist mutig, was der französische Präsident da für den Wiederaufbau von Notre Dame an Zeit einplant. Geld ist jedenfalls genug da, fast schon 1 Milliarde Euro an Spenden. Sie haben es vielleicht gehört in den Nachrichten. Und jetzt steht die Frage, wie soll die Kathedrale wieder aufgebaut werden? Was steht genau jetzt an in den nächsten Tagen und Wochen? Unser Korrespondent Jürgen König aus Paris.
Mit einem Gesetz für den Wiederaufbau von Notre Dame will die Regierung den immensen Herausforderungen begegnen. Ein provisorisches Dach muss das Kircheninnere vor dem Regen schützen. Das Gebäude muss stabilisiert werden, erst dann können Wissenschaftler die Schäden genau untersuchen. Absolute Priorität soll das Projekt haben. Ein noch zu gründendes öffentliches Unternehmen soll alle Spenden und Staatshilfen zentral sammeln und verwalten. Für die Koordination der Arbeiten werden mehrere Ministerien eingespannt. Staatspräsident Emmanuel Macron drängt zur Eile, vielleicht auch schon mit Blick auf die Olympischen Spiele von Paris 2024.
Nous sommes ce peuple de bâtisseurs.
Wir sind ein Volk von Baumeistern. Wir werden Notre Dame wieder aufbauen, schöner als zuvor. Und ich möchte, dass das innerhalb von 5 Jahren geschieht. Wir können das und wir schaffen das.
Nous le pouvons. Et là aussi.
Mit seiner Fernsehansprache versuchte der Präsident, eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen. In den Gesprächen der Bürger, in den Programmen der Medien sind die Bilder der brennenden Kathedrale noch allgegenwärtig. Doch die Fachleute reagieren überwiegend zurückhaltend bis skeptisch auf Macrons 5-Jahres-Plan. Solche Arbeiten seien komplex, heißt es. Alleine die Sicherung der Kathedrale könne angesichts ihrer Größe schon Jahre dauern. Und das größte Hindernis ist, es fehlt an Facharbeitern, an Steinmetzen, Zimmerleuten, Dachdeckern. Die Architektin und Stadtplanerin Katrin Tricot teilt all diese Bedenken, ist aber dennoch zuversichtlich, sagte im Sender BFM. Ich glaube, das lässt sich in 5 Jahren schaffen. Technisch machbar ist das jedenfalls, zumindest was den Dachstuhl und das Dach selber angeht. Alles hängt aber davon ab, was die Untersuchungen jetzt ergeben. Man sollte sich Zeit für gründliche Analysen nehmen. Auch ist die Anteilnahme jetzt so groß, dass man überlegen könnte, eine Bürgerdebatte ins Leben zu rufen und zu diskutieren, was genau da eigentlich wieder aufgebaut werden soll. Das Original aus der Zeit der Gotik? Die umgebaute Version aus dem 19. Jahrhundert, so wie die Kirche zuletzt dastand? Der Präsident sagt, Notre Dame soll noch schöner werden. Sollte man die Kathedrale also modernisieren? Darüber zu reden wäre gut, aber dann würde es garantiert länger als 5 Jahre dauern. Die Finanzierung des Wiederaufbaus von Notre Dame macht im Moment die geringsten Sorgen. Weltweit wurden schon Spenden von rund 900 Millionen Euro zugesagt, davon 500 Millionen von französischen Unternehmerfamilien. Der Nationalen Kulturstiftung, Fondation du Patrimoine, wurden an nur einem Tag 136 Millionen Euro gespendet. Stéphane Bern, der Regierungsbeauftragte für das kulturelle Erbe. Ich glaube, wir werden sehr bald die Milliarde erreicht haben. Die ganze Welt nimmt an unserem Schmerz Anteil. Stiftungen aus den USA, aus Brasilien, aus der ganzen Welt bekomme ich Anrufe und werde gefragt, was können wir tun?
Globale Solidarität also für Notre Dame. Unser Korrespondent Jürgen König aus Paris. Und am Telefon ist jetzt Mechthild Rössler. Sie ist Direktorin des UNESCO-Welterbezentrums in Paris, das sich um das gesamte Weltkulturerbe kümmert. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was steht denn jetzt aus Ihrer Sicht, aus der Sicht der UNESCO, beim Wiederaufbau, bei der Restaurierung von Notre Dame als erstes an?
Wir haben ja ein internationales Netzwerk von Experten. Das sind nicht nur die Leute, die in der UNESCO arbeiten, sondern auch mit unseren sogenannten beratenden Organisationen, ICOMOS, was die UNESCO ja gegründet hat 1965, und ICROM, die in Rom sitzen. Und wir haben uns schon zusammengetan und haben den französischen Behörden ein Team von Experten vorgestellt, die diesen Prozess begleiten können. Was normalerweise in so einer Situation, wir haben ja viel Erfahrung mit den 1092 Welterbestätten, wo wir schon viele Situationen mit Feuer und auch mit Wiederaufbau hatten, dass zunächst ein sogenanntes Rapid Assessment gemacht werden muss, wo man feststellt, was ist die Situation, kann das Gebäude betreten werden. Denken Sie dran, dass in Rio wir erst nach 2 Wochen überhaupt reinkommen könnten. Also aus Sicherheitsgründen muss die Situation beurteilt werden und dann die genaue Planung gemacht wird. Wir von der UNESCO haben gesagt, wir begleiten diesen Prozess. Frankreich ist natürlich ein Land, das hat selber genügend Erfahrung. Es hat genügend Experten. Aber ich glaube, der Prozess ist sehr heilsam, weil es natürlich eine komplexe Stätte ist. Notre-Dame ist ein Teil des Welterbes, des Seineufers, was von Eiffelturm bis zur Île Saint-Louis reicht. Notre-Dame ist selbst eine komplexe Stätte, wo Sie die verschiedenen Schichten der Geschichte sehen. Es ist ja wie ein offenes Geschichtsbuch. Das heißt, es werden Fragen angestellt, bis zu welchen Zeiten man eben restauriert oder nicht.
Das ist ja eine wichtige Kernfrage. Welchen Zustand stellt man wieder her? Was würden Sie sich wünschen?
Fürs Welterbe ist es ganz klar. Das ist, wie das Objekt eben eingeschrieben wurde, ne? Also dieser Zustand.
Also der Zustand vor dem Brand, direkt vor dem Brand.
Vor dem Brand, das wäre das Normale. Aber es gibt natürlich im Einzelfall dann Fragen zu beantworten, wo eben es den französischen Teams wahrscheinlich helfen wird, wenn sie eine internationale Begleitung haben, weil wir diese Erfahrung gesammelt haben weltweit. Dann kommt da hinzu, dass die Leute auch trainiert werden müssen. Sie kennen ja das Bauhüttenwesen, das ist übrigens eine Nominierung fürs Intangible Heritage, also das immaterielle Erbe dieser Welt. Die ganzen Traditionen, die es in diesen Bauhütten eben gibt, an den Kathedralen in Köln, in Straßburg, hier in Paris und auch die Schweizer sind daran beteiligt.
Also die Handwerkstechniken zum Beispiel, meinen Sie? Oder?
Genau, die Handwerkstechniken. Das ist natürlich eine begrenzte Anzahl von Menschen. Ich würde mir wünschen, dass mehr junge Leute dann auch formiert werden und trainiert werden in diesen Techniken, weil wir brauchen nämlich diese Leute zum Wiederaufbau. Und zum Material, das ist die gleiche Situation. Haben wir das Holz, was wir eigentlich brauchen dafür, oder gibt es das gar nicht mehr? Ja, also ich meine, das sind ja alles Fragen, die gestellt werden. Wir arbeiten auch komplett mit neuen Technologien im 21. Jahrhundert zur Begutachtung der Situation vor Ort, können wir Drohnen einsetzen. Wir haben diese Erfahrung und wir stellen diese auch gerne den französischen Behörden zur Verfügung.
Inwieweit sind Sie auch eine Kontrollinstanz als UNESCO-Weltkulturerbeverwalterin? Schauen Sie dann auch streng auf den Aufbau von Notre-Dame dann in jedes Detail hinein?
Ja, absolut. Das müssen wir. Ja, klar. Bei Notre-Dame habe ich keine Bedenken. Die Dokumentation ist vermutlich ausreichend mit dem Archivmaterial, mit den Bildern, die existieren, mit Millionen von Filmen und so weiter. Also ich denke, das ist absolut möglich. Aber wir haben Situationen in der Welt, wo diese Dokumentation einfach nicht existiert. Mhm. Und wir müssen trotzdem dann vor Ort arbeiten.
Gab es schon Fälle, haben Sie vielleicht Beispiele, wo Weltkulturerbe wieder aufgebaut wurde, gegen eigentlich jede Tradition, gegen ihre Regeln?
Wir haben Objekte, die bereits vorher wieder aufgebaut wurden. Das ist die Innenstadt von Warschau und auch die Mostarbrücke. Bei der Mostarbrücke, die wurde ja von der UNESCO wieder aufgebaut. Da hat das Welterbekomitee gesagt, wir schreiben die Brücke nicht ein für die Architektur. Nur für die assoziativen Werte dieser Brücke, dieses Verbindende zwischen zwei Kulturen, aber nicht die Architektur, weil es eben rekonstruiert ist. Also es gibt eine sehr, sehr große Diskussion. Das hängt in jedem Fall davon ab, wie die Situation vor Ort ist, wie sind die Materialien, wie können wir eingreifen, wie kompliziert ist das technisch und so weiter.
Wie hoch ist die Gefahr, dass man da den Welterbestatus verliert, wenn man falsch wieder aufbaut?
Naja, also wenn Sie jetzt im Bamiantal hingehen würden und 3 Plastikbuttas hinstellen, ich denke nicht, dass das vereinbar wäre mit der Welterbekonvention. Ja, aber so läuft das eben nicht. Man darf nicht vergessen, dass es, was wir so schön Stakeholders nennen, dass es verschiedene Akteure gibt. Und hier im Falle von Notre Dame gehört die Kirche dazu, da gehören die Gläubigen dazu. Die haben vielleicht manchmal andere Vorstellungen und so weiter. Also ich denke, was gemacht werden muss, ist ein transparenter Prozess, wo die Methoden eben offengelegt werden.
Mechthild Rössler ist Direktorin des UNESCO-Welterbezentrums in Paris. Wie weit ist es eigentlich von Notre Dame entfernt?
Also mit dem Taxi sind es 10 Minuten. Das sind 6 U-Bahn-Stationen, also ist nicht so weit. Ich könnte auch hinlaufen im Notfall.
Ja. Das werden Sie auch demnächst wahrscheinlich wieder tun, wenn es öfter dahin gehen,
ja,
oder?
Genau. Ja, genau. Ich war gestern den ganzen Nachmittag dort, ja. Mhm.
Frau Rössler, herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.
Mhm. Und Debatten gab es auch über die Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Warum wurde das reguläre Abendprogramm am Montagabend nicht unterbrochen? Warum gab es keine Sondersendungen? Heute trafen sich ganz regulär die ARD-Intendanten zu ihrer Hauptversammlung, bei der es eigentlich um anderes gehen sollte. Doch dieses Thema schob sich davor. Das konnte Nina Landhofer beobachten.
Die ARD-Korrespondenten vor Ort hätten hervorragende Arbeit geleistet, als Montagabend der Dachstuhl der berühmten Pariser Kathedrale von Notre-Dame in Flammen aufging. So sahen das die Intendanten der ARD bei ihrer Hauptversammlung in Hamburg. Aber manches hätte besser laufen können, so Volker Herres, Programmdirektor des Ersten Deutschen Fernsehens, auf die Frage, warum die brennende Kirche nicht Aufmacher der 20-Uhr-Nachrichten gewesen sei. Das hatte vorwiegend technische Gründe, wie der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm erklärte.
Das Studio in Paris ist nach unserer Überzeugung schnell tätig geworden. Also in weniger als einer Stunde von den ersten Eilmeldungen bis zu einem fertigen Stück in der Tagesschau um 20 Uhr wurde hier sehr schnell gearbeitet. Die Situation veränderte sich ja auch in dieser Stunde. Zum Beispiel ist der Vierungsturm der Kathedrale Notre Dame eingestürzt. Da musste der Bericht sozusagen noch einmal überarbeitet werden.
Und damit konnte das Fernsehstück erst eine Minute vor Sendungsbeginn überspielt werden. Nicht ideal, aber ein Problem, mit dem aktuell arbeitende Journalisten immer wieder zu kämpfen haben. Das bestätigte dann auch der Programmdirektor des Ersten, Volker Herres.
Shit happens, eine technische Panne, Mist mit dem Aufmacher in der 20 Uhr. Natürlich wäre das auf der 1 gewesen. Und der Selbstkritik, 21 Uhr hätte man auch nochmal das Programm öffnen können. Mit diesen Einschränkungen, glaube ich, haben wir das angemessen verarbeitet.
Denn es sei sehr wohl geboten gewesen, auch außerhalb der festen Nachrichtenzeiten über den Brand zu berichten. Was allerdings einen Brennpunkt nach der Tagesschau angeht, so ist sich Herres sicher, dass dieser keinen zusätzlichen informativen Nährwert zu bieten gehabt hätte.
Gibt es etwas, wo man sagen kann, wir sind in der Lage, im Anschluss an die 20 Uhr tatsächlich über die aktuelle Berichterstattung in der Hauptausgabe hinaus noch Hintergründe zu liefern? Und wenn Sie mal realistisch sich die Situation vorstellen, sage ich, im Ergebnis hätten wir eine brennende Kirche zeigen können um 20.15 Uhr. Und das wollten wir nicht.
ARD-Intendanten über die Berichterstattung zu Notre Dame. Nina Landhofer berichtete wiederum für uns. Und noch ein beschädigtes Kulturbauwerk beschäftigt uns, oder genauer ein zerstörtes, nämlich das Nationalmuseum in Rio. Nach den Bildern aus Paris hat sich Ivo Maruschek gefragt, wie läuft da eigentlich der Wiederaufbau? Und zunächst hat er den Museumsdirektor getroffen.
Brasilien hat einen hohen Preis bezahlt. Warnungen hat es nicht gemangelt. Wir und unsere Vorgänger in der Verwaltung haben immer wieder Investitionen eingefordert, damit Brasilien sein Erbe bewahren kann. Wir hoffen, dass dieses Mal die ganze Nation etwas daraus gelernt hat. Viele Menschen verstehen einfach nicht, wie ein Land seine größten Schätze an Erinnerungen, Kultur und Wissenschaft so herunterkommen lassen konnte. Sagt Museumsdirektor Alexandre Keller. Hydranten funktionierten nicht, die Feuerwehr brauchte Stunden, um überhaupt eine Löschwasserversorgung aufzubauen. Fast alles, was sich im Museumsgebäude befand, verbrannte. Zum Glück war zumindest ein Teil der Sammlung ausgelagert. Es ist nicht alles verloren gegangen. Es gab schon lange das Projekt, den Palast nach und nach leer zu räumen, also die Forschungsabteilung und einige der Sammlungen rauszuholen. Der Palast sollte nur noch der Ausstellung dienen. Doch wegen Geldmangels kam die Auslagerung nur langsam voran. Heute ist das frühere Museum selbst eine Ausgrabungsstätte. Noch immer versuchen Fachleute, mit feinen Pinseln aus Schutt und Asche zu retten, was noch zu retten ist, Und von einem Wiederaufbau kann noch lange nicht die Rede sein. Erst jetzt, mehr als 7 Monate nach dem verheerenden Großbrand, wird wenigstens ein Behelfsdach aus Wellblech errichtet. Bis jetzt war die Ruine des São Cristóvão-Palastes den tropischen Unwettern ausgesetzt. 2000 Exponate wurden bis jetzt geborgen, 2000 von rund 20 Millionen Ausstellungsstücken. Meteoritensplitter haben die Hitze gut überstanden, aber vom ältesten Menschenskelett Amerikas sind nur noch Reste übrig und die Sammlung von Kunstgegenständen, unwiederbringliche Schätze aus längst vergangenen Kulturen in Südamerika und im Mittelmeerraum, ist weitgehend zerstört. Immerhin werden derzeit einige der geretteten Objekte in einer Ausstellung gezeigt und mittlerweile ist die Brandursache geklärt. Der Sachverständige Marco Antonio Sata sagt: Es gibt eine Reihe von Indizien dafür, dass die Klimaanlage die Hauptursache für den Brand war. Sie hatte eine Panne, sie stand im Standby-Betrieb, wartete also auf eine Eingabe der Fernbedienung, um anzuspringen. Von millionenschweren Großspenden wie in Frankreich kann das Nationalmuseum in Rio de Janeiro nur träumen. Museumsdirektor Keller freut sich schon, dass er umgerechnet rund 4 Millionen Euro zur Verfügung hat, um Exponate zu retten und irgendwann sein Museum wieder aufzubauen. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen, wenn es nicht doch wieder Verzögerungen gibt.
Ivo Maruschek über den schwierigen Wiederaufbau des Nationalmuseums in Rio. Gewalt, immer nur Gewalt. Orest tötet seine Mutter, weil sie wiederum den Vater getötet hatte. Eigentlich müsste auch Orest sterben, aber er wird in einem Tribunal freigesprochen. Einfach nur, um die Spirale der Gewalt zu stoppen. Niedergeschrieben in der Orestie von Aischylos, Uraufführung vor 2500 Jahren. Eine Tragödie, die sagt, individuelle Rache ist keine Lösung. Gerichtsbarkeit muss her. Der viel gereiste Theatermacher Milo Rau hat sich der Orestie angenommen.
Ich wurde letztens auch gefragt, warum eigentlich immer diese morbide Obsession für Gewalt. Man fragt sich wirklich, warum das Theater sich immer damit beschäftigt. Und ich denke, ein Grund ist sicher, weil es eine humane Grenzerfahrung ist, wo die Darstellung selbst an ihr Ende kommt. Es gibt ja keinen Mord auf der Bühne innerhalb des antiken Theaters, weil man das einfach als nicht darstellbar hielt.
Und geprobt hat Milo Rau in Mosul im Irak, nachdem es vom IS befreit war. Milo Rau, Intendant des Nationaltheaters in Gent. Jetzt an seinem Theater, dort die Premiere nach den Proben im Irak, ist er also wieder zurück in Flandern. Mindestens eine Produktion pro Spielzeit muss in einem Krisengebiet ohne kulturelle Infrastruktur geprobt werden. Das ist zumindest die Prämisse von Milo Rau als neuem künstlerischen Leiter. Seit letztem Jahr ist er das ja in Gent. Und das ist eine Szene aus dieser Inszenierung von heute Abend. Eberhard Spreng kommt aus dieser Premiere. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wen hören wir da? Ist es Orest?
Es ist Orest, gespielt von Risto Kübar. Und wir hören natürlich im Hintergrund auch noch das arabische Mama. Es gibt Worte, die einfach in allen Sprachen gleich klingen. Mama im Europäischen, im Französischen, im Deutschen, was weiß ich. Und Mama im Arabischen ist natürlich die Mutter. Und beide Stimmen überlagern sich. Und das ist natürlich auch Programm für diese Inszenierung. Denn hier kommen zwei verschiedene Strömungen zusammen. Zum einen das dokumentarische Geschehen, was Milo Rau mit der Kamera zum Teil und mit Proben in Mosul mitgebracht hat, zurück nach Gent. Und das, was hier in Europa geprobt worden ist, beides kommt zusammen. Es gibt im Grunde genommen drei Gruppen von Schauspielern. Schauspieler des Entegent oder Entegent, wie man hier sagen würde. Und es gibt Exil-Iraker, die also hier in Belgien an den Proben schon teilgenommen haben. Und dann gibt es eine Gruppe von Schauspielern und Musikern, die in Mosul bleiben musste natürlich, denn sie können hier nicht auf die Bühne kommen. Sie würden nie ein Visum bekommen. Das ist ja eines der großen Probleme im Moment im Austausch zwischen diesen Ländern, den Krisenländern und Europa. Künstler, die dort arbeiten oder an Produktionen beteiligt sind, bekommen in der Regel kein Einreisevisum.
Und wie bringt er das alles theatralisch zusammen?
Das ist eben halt das ganz große Problem. Wir wissen, eines der, Sie hatten es schon angesprochen, eines der Regeln für das Genter Theater sind festgelegt im Genter Manifest. 10 Punkte, wie damals bei den Dogma-Filmen. Und eine dieser Vorgaben ist auch, höchstens 20% dürfen aus Klassikertexten sein. Das Stichwort heißt ja immer, schreib deinen eigenen Klassiker. Also hier schreiben verschiedene Menschen an diesem Stück und es setzt sich zusammen aus 2 großen Zuflüssen. Zum einen der biografischen Methode, da sind Menschen aus Mosul, die erzählen von ihrer Geschichte, die erzählen von Morden an ihren Familienangehörigen, das, was Milo Rau sozusagen die gegenwärtige Katastrophe, die gegenwärtige gegenwärtige Tragödie empfindet. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich schon noch Versuche, Teile dieser Orestie zu inszenieren. Beides will verschränkt werden, gelingt aber nicht unbedingt in jedem Fall, weil da kommen 2 verschiedene Prinzipien in einen argen Konflikt. Deswegen sehen wir immer nur kleine Ausschnitte aus den drei Stücken der Orestie. Wir sehen vor allem auch keinen Chor. Also wir haben keine Instanz, die jetzt all das Geschehen, das tragische, blutige Geschehen für uns, für unser Zeitverständnis, für unser moralisches Verständnis quasi immer wieder einordnen oder einordnen könnte, sondern immer nur einzelne Situationen. Und dadurch bekommt das etwas Anekdotisches, möchte man fast sagen. Es gibt eine wunderschöne Szene, da ist Clytemnestra mit ihrem neuen Lover Aegist, wenn man das mal so flapsig sagen darf.
Also die Mutter von Orest, die tötet.
Die Mutter von Orest. Und Agamemnon kommt aus dem Krieg zurück und hat eine neue Geliebte, Kassandra, mitgebracht als Kriegsbeute aus Troja. Und Clytemnestra, sie sitzen jetzt am Tisch und Clytemnestra fragt dann Kassandra, na, hat er denn von unseren Kindern erzählt? Wir haben ja auch Kinder. Und hat er auch von Iphigenie erzählt? Die hatte er ja zu Beginn oder vor dem Beginn des Trojanischen Krieges ermordet. Und das hatte ja Clytemnestra erzürnt. Also sozusagen der Initialfunken für diese Abfolge von Mordgeschichten. Ja. Hat er davon erzählt? Hat er natürlich nicht. Das ist eine kleine, süße, private Geschichte eigentlich im heutigen Smalltalk. Das sind ganz schöne kleine Momente. Interessant ist natürlich vor allem, den Biografien der Menschen aus Mosul zu
das
lauschen.
Das ist ja gerade dieses Nebeneinander oder vielleicht auch Gegeneinander, was man sich fragt. Also das Authentische derer, die ja auch Milo Rau in Mosul im Irak, also in diesem zerstörten Land, in dieser zerrütteten Stadt getroffen hat, mit ihnen geprobt hat. Und auf der anderen Seite das Artifizielle, das Künstlerische in Gent, in Flandern, in Belgien.
Natürlich, Milo Rau beschäftigt sich natürlich auch immer mit der Frage, es geht immer quasi um ein Metatheater, es geht immer um die Frage, wie ist Grauen, wie ist der Mord darstellbar und hat er überhaupt noch eine kathartische Kraft? Und das große Problem, würde ich sagen, in der Inszenierung ist, natürlich, wir erleben schon und wir begreifen auch, warum er die Tragödie im Moment im Erleben, in dem, was in Mosul passiert ist, seit der IS diese Stadt übernommen hat 2014 und zahllose Menschen umgebracht hat. Wir erleben natürlich, wir verstehen, da finden im Moment die Tragödien statt. Und da könnte auch im Grunde genommen diese alte Geschichte von Aeschylus aufgeladen werden. Aber andererseits kann er uns nicht nachweisen, dass das, was in Mosul passiert, auch wiederum in einem dramaturgischen Bogen zusammengehört und zu einer Geschichte wird. Es sind dann eben doch einfach nur Anekdoten. Und insgesamt zerfällt sowohl diese alte Tragödie von Aeschylus in kleine anekdotische Szenen, als auch das biografische Material. Und die wesentliche Frage, warum das nicht funktioniert, ist natürlich, sind die Eumeniden da, nämlich wo diese Mord- und Rachegeschichte an ein Ende kommen soll, angeleitet von Athena, die sagt, liebe Leute, so kann es nicht weitergehen. Und da gibt es eine interessante Erfahrung, die er gemacht hat mit den Schauspielern oder mit den Akteuren in Mosul. Die sagten am Anfang der Probenarbeit, in Bezug auf Orest, der dort mit einem IS-Kämpfer quasi überschrieben, überlagert wird, der muss getötet werden. Wir brauchen Rache. Und die am Ende des Probenprozesses sagen die dann plötzlich, nein, wir möchten uns zum Tod da nicht mehr aussprechen. Wir möchten uns enthalten. Unsere Stimme wäre wie auch immer tragisch und falsch. Ja. Also es hat da einen kathartischen Prozess in den Proben gegeben für die Menschen in Mosul. Für uns bleibt das alles sehr abstrakt und gedanklich hergeleitet, aber wir können es mit dem Herzen nicht wirklich nachempfinden.
Eberhard Spreng live in Gent am Nationaltheater, da wo ja Milo Rau künstlerischer Leiter ist, seit letztem Jahr, der die Orestie von Aeschylus in Mosul im Irak geprobt hat und jetzt also in Gent auf die Bühne gebracht hat. Herzlichen Dank für diese Eindrücke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
und die Chantokiran. Let's go get on.
Die Sängerin Beyoncé hat ihre Fans mit der Veröffentlichung neuer Live-Aufnahmen überrascht. Ab heute ist ihr Auftritt beim letztjährigen Coachella-Festival in Kalifornien über alle großen Streaming-Plattformen erhältlich. Das Live-Album Homecoming begleitet als Audiomitschnitt von rund 40 Songs die gleichnamige Netflix-Dokumentation. Berlins Kultursenator Klaus Lederer will bis zum Sommer über den Posten des Generalmusikdirektors der Staatsoper unter den Linden entscheiden. Nach eigener Aussage führt der linken Politiker derzeit Gespräche mit allen Beteiligten. Ehemalige Orchestermitglieder hatten dem aktuellen Generalmusikdirektor Daniel Barenboim einen aggressiven und herabwürdigenden Führungsstil vorgeworfen. Eine interne Untersuchung soll dies prüfen. Barenboims Vertrag als Generalmusikdirektor läuft bis Ende 2022. Chefdirigent ist er auf Lebenszeit. Die Meisterhäuser von Wassily Kandinsky und Paul Klee in Dessau sind nach dreijähriger Sanierung wiedereröffnet worden. Ziel der Restauratoren sei es gewesen, das von Walter Gropius entworfene Doppelhaus als Denkmal zu erhalten. Deshalb seien Teile der Originalausstattung nicht durch neue Möbelstücke ersetzt worden. Dafür seien aber mehr als 100 Farben und Oberflächen mit modernsten Methoden rekonstruiert worden. Dazu Werner Müller, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bauhaus Dessau.
Man kann richtig erleben die Farbphilosophien der beiden Meister und man fühlt sich in Kandinskys Welt und auf der anderen Seite in Klees Welt. Und durch unsere filmische Unterstützung sieht man auch natürlich gleichzeitig auch, wie diese Häuser eingerichtet waren.
Besucher können sich mit Hilfe von Filmen und Apps über die Geschichte des Hauses informieren. Die Bauhauslehrer Kandinsky und Klee arbeiteten und lebten mit ihren Familien darin. Der Schauspieler Alain Delon erhält beim Filmfestival von Cannes die Goldene Ehrenpalme. Damit werde sein Platz in der Geschichte des Kinos gewürdigt, teilte die Festivalleitung mit. In seiner Karriere spielte der 83-Jährige in mehr als 80 Filmen mit, so zum Beispiel in Der eiskalte Engel und Der Leopard.
Und jetzt beschäftigen uns zwei neue Filme, die morgen starten. Einer aus Russland und einer aus den USA, nämlich von Julian Schnabel über Van Gogh. Julian Schnabel, selber ja auch sehr bekannter Maler, Künstler, hat auch schon häufig Künstlerbiografien verfilmt. Patrick Welinski aus unserer Filmredaktion ist im Studio. Was interessiert ihn an Van Gogh?
Ich würde schon sagen, dass es im Kern die Frage ist, was macht einen Künstler aus? An welche Grenzen stößt so eine Weltsicht? Es ist weniger eine klassische Biografie vom Anfang bis zum Ende des Lebens erzählt. Es ist eher der Versuch so eines Einblicks in diese Künstlerseele Van Goghs. Und immer wieder darf Van Gogh das auch in Dialogen selber sagen, wie hier bei seinem Arzt, nachdem er sich das berühmte Ohr abgeschnitten hat.
Sie verwirren sich selbst mit Ihren Bildern.
Ich bin meine Bilder.
Was meinen Sie mit Trost und Hoffnung? Vielleicht verlangen Sie zu viel von den Menschen.
Ich möchte meine Vision mit Menschen teilen, die nicht sehen können, was ich sehe und wie ich es sehe.
Gut, aber warum?
Weil meine Vision näher an der Wirklichkeit der Welt ist. Ich kann den Menschen das Gefühl vermitteln, wie es ist, lebendig zu sein.
Der Tonfall des Films ist dennoch sehr seltsam, weil manchmal sieht man ihn eben so reflektiert und hört ihm dabei zu, wie er diese Dialoge von sich gibt, die eher Julian Schnabels Dialoge sind. Auf der anderen Seite sehen wir ihn immer wieder ekstatisch in Arl. Dann läuft er nackt durch ein verwelktes Sonnenblumenfeld, dann ist er wieder am Malen, dann trifft er wieder seine Freunde wie Paul Gauguin oder einen Priester oder einen Arzt. Und ja, es ist ein Film, der am Ende gar nicht so wirklich weiß, in welche Richtung das alles gehen soll. Bin ich an der Künstlerseele interessiert oder doch an den biografischen Linien des Künstlers. Es ist ehrlich gesagt ein sehr kurioser Film geworden.
Und man erwartet ja eigentlich, dass bei so einem Thema, bei so einem sehr optischen, ästhetischen Thema, dass dann auch der Künstler und Regisseur Julian Schnabel ganz spezielle Bilder für den Künstler Van Gogh findet. Welche sind das?
Ja, er hat schon einige technische Sachen ausprobiert, die ich sehr interessant fand. Zum Beispiel taucht er seine Linse einmal mit einem gelben Gel. Und dieses gelbe Gel führt dazu, dass wir alles so ein bisschen eingegelbt sehen. Und auch Van Gogh sieht dann die Welt, als hätte er so einen Sehschaden. Und dann merkt man, ach ja, und dadurch entsteht sein sehr expressiver Stil. Dann hat er wieder manchmal mit einer Linse gearbeitet, die nach unten hin unscharf wird. Filmt auch Van Gogh immer ganz häufig aus der Froschperspektive, dann bekommt er sowas Gewaltiges und die gesamte Bildhälfte ist dann ausgefüllt mit Van Gogh. Als wäre das so ein Traum, so ein verschwommener Fiebertraum. Aber auch da, wie gesagt, ein Versuch von allem. Es ist nichts, wo ich sagen würde, es ist konsequent, eine Idee zu sehen, die ich sofort begreife. Aber ich sehe schon, dass Schnabel selber tausende Ideen hat, wie er versucht zu ergründen, was hat Van Gogh angetrieben. Hat er es gefunden? Ich glaube eher nicht. Und trotzdem ist der Versuch, ihm dabei zuzusehen, wie gesagt, schon sehr kurios und auch interessant.
Wird es ein bisschen klarer, wenn man Willem Dafoe beim Spielen zuschaut?
Ja, das Interessante ist ja, Willem Dafoe hat die 60 ja schon geknackt und Van Gogh, wissen wir, ist gestorben mit 37. Da entsteht ja schon so eine gewisse Spannung aus der Besetzung. Ich meine, Dafoe hat Jesus gespielt. Wer könnte dann nicht den Van Gogh spielen? Und der hat ja auch sehr was Körperhaftes, ist auch häufiger nackt zu sehen, ist dem Wahn sehr nahe. Und diese Linie von Van Gogh-Darstellern, die ist ja sehr prominent. Kirk Douglas hat ihn gespielt, Tim Roth haben ihn gespielt. Und ich finde, Willem Dafoe gibt ihm noch so eine andere Körperlichkeit. Das fand ich sehr interessant.
Woher kommt die Faszination des Kinos gerade für Van Gogh?
Ja, das ist eine Frage, die ich gerne mit einem Satz beantworten würde. Ich glaube, es ist natürlich so, dass das ein Künstler ist, auch durch das tragische Ende, der so exemplarisch steht für den sensiblen Intellektuellen, das sensible Genie, das reizt viele Regisseure. Ganz nebenbei haben Regisseure wie Vincente Minnelli, Robert Altman oder in Europa dann Maurice Pialat, aber auch interessante Männerbilder durch diese Schauspieler geschaffen. Also Kirk Douglas war ein unglaublich sensibler Van Gogh. Bei der Premiere dieses Films kam John Wayne auf die Bühne gestürmt, keiner wusste, dass er überhaupt da ist und schrie, wir brauchen Filme über echte Männer und nicht über solche Schwuchteln. Das ist ein überliefertes Zitat. Und diese anderen Van Goghs waren wieder ganz andere Männerfiguren, raue, rohe, in sich gekehrte und dann wieder intellektuelle Männerfiguren. Und wie gesagt, Dafoe versucht so einen Wahn in der Kreativität zu finden. Also vielleicht sind diese Van Gogh-Filme ja auch so ein Versuch einer Neudefinition oder einer Andersverortung gewisser Männerbilder im Kino. Das finde ich dann schon interessant.
Also ein neuer Van Gogh-Film, ein neuer Versuch von Julian Schnabel, Van Gogh at Eternity's Gate, im deutschen Verleih heißt es, an der Schwelle zur Ewigkeit. Und wir kommen von einem männlichen Helden zu einer Frau, die im Zentrum eines Films aus Russland steht, von Sergei Dvortsevoy, Aika, eine junge Kirgisin, genauso heißt auch dieser Film, Aika, eine Frau, die nach der Geburt ihres Kindes durch Moskau rennt und verzweifelt auf der Suche nach Arbeit ist.
Zeig mal deine Papiere. An der Bar habe ich zurzeit nichts. Würdest du auch in der Putzzone arbeiten?
Ja, natürlich.
Deine Arbeitserlaubnis ist abgelaufen. Du bist schon über ein Jahr hier.
Aber bis jetzt ging es doch auch mit diesen Papieren.
Keine Ahnung, wo du bis jetzt gearbeitet hast, aber ich kann dich nicht nehmen.
Fertig.
Aber einen Augenblick noch, in zwei Minuten. Es gibt jetzt mehr Kontrollen und dann schieben sie dich ab. Das brauche ich.
Also wie erzählt Sergej Dvortsevoy vom Leben dieser Jungfrau?
Das ist eine atemlose Hetzjagd mit Handkamera. Also die Kamera klebt immer an ihr. Es ist fast in Echtzeit gefilmt. Es geht alles sehr schnell. Und wir werden wirklich durch die Hölle und das Elend der Illegalität geführt im heutigen Moskau. Das Interessante ist, dass sie das Kind im Krankenhaus zurücklässt. Die ersten Szenen sind überwältigend. Sie ist während der Geburt einfach noch da. Das Kind kommt zur Welt, sie will es gar nicht sehen, springt durch das Fenster und rennt dann durch Moskau. Wird immer abgewiesen, hat dann so einen mafiösen Mob plötzlich, der sie verfolgt. Und wir können nicht eine Sekunde lang durchatmen. Und irgendwann vergessen wir auch das Kind im Krankenhaus und plötzlich merken wir, dass sie Milch gibt, dass sie abpumpen muss. Dann entzündet sich ihr Körper, dann blutet es. Und diese Frau rennt, ist ständig in Bewegung. Das ist eine Passionsgeschichte einer Frau von heute. Dem kann man sich nicht entziehen. In dieser Elendsdarstellung ist es auch manchmal einfach zu viel, muss ich sagen. Ich hätte mir schon gewünscht, einmal kurz innezuhalten und so durchzuatmen und vielleicht auch zu fragen, in welcher Welt ist Aika da wirklich angekommen? Aber so als Trip ist diesem Regisseur wirklich etwas, ja, Furioses gelungen, weil so reingeworfen zu werden in so eine Existenz, das hatten wir lange nicht mehr in dieser Kinosaison.
Also wenn man Moskau vielleicht so als die Hauptstadt der sozialen Spaltung in Russland ansieht, wie viel soziale Realität, wie viel dokumentarisch ist es letztlich auch in diesem Film vielleicht?
Ich glaube gar nicht so viel, weil durch die Anhäufung des Elends kann man gar nicht so richtig das System dahinter sehen. Also sie begegnet Menschen und ich fand es sehr schön in dem O-Ton, deshalb fand ich ihn auch so gut, die Mischung mal zu hören, wie laut es dann plötzlich geworden ist und wie leise die Stimmen hinten wurden, weil das Drumherum ist, ja, es drückt Aika an den Rand, da wo sie ist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Regisseur es mir schafft, dass das Unterdrückersystem der russischen Illegalität, der illegalen Arbeiter im heutigen Moskau zum Beispiel wirklich dokumentarisch zu zeigen, obwohl die Handkamera das vermuten lässt. Am Ende ist das schon eine Stilübung, eine sehr gelungene Stilübung mit einer guten Schauspielerin und übrigens wie der Julian Schnabel-Film finde ich beide Filme interessant gescheitert. Aber wie sie scheitern, ist wirklich auch ein Gang ins Kino wert.
Patrick Wilinski aus unserer Filmredaktion über zwei neue Filme, die in den Kinos starten. Am Donnerstag der neue Film von Julian Schnabel über Van Gogh und ein Film aus Russland von Sergej Dvortsevoy, Aika. Vielen Dank.
Bitte.
Viel Streit im äußersten Osten der Republik, an der größten Bühne des Landes Brandenburg in Cottbus. Der Generalmusikdirektor musste nach Mobbingvorwürfen gehen, der Intendant folgte, das Haus gilt als zerrüttet. Doch seit heute gibt es wieder Hoffnung. Der neue Intendant heißt Stefan Merki, hat Erfahrungen in Potsdam, in Wien und in Bern und auch in Weimar gesammelt und soll das Staatstheater in Cottbus wieder auf den richtigen Weg bringen. Silvia Belka-Lorenz im Cottbuser Studio. Wofür steht Stefan Merki?
Also die euphemistische Version von jemandem aus dem wählenden Gremium, dem Stiftungsrat. Jemand sagte mir heute Nachmittag, er ist ein wunderbarer Überzeugungstäter. Also Stefan Merki ist ursprünglich ein Mann des Schauspiels, 64, freundlich, charismatisch, sehr unkonventionell. So habe ich ihn selber auch erlebt, als er in den 90er Jahren Intendant des Potsdamer Hans-Otto-Theaters war. Dort sollte er dann am Ende das Musiktheater abwickeln. Er weigerte sich und ging. Ähnlich lief es später in Thüringen. Dort wollte das Land das Weimarer Nationaltheater, dessen Generalintendant Merki war, mit dem Erfurter Theater fusionieren. Merki hat sich dagegen gestemmt und ist, nicht gerade von der Politik, aber von der Kunst, dafür gefeiert worden. Ja, und zuletzt war Merki in Bern. Da hat er aus einem Stadttheater und einem Orchester ein Vierspartenhaus gemacht. Und nach großen Querelen, allerdings eher persönlicher Natur, dann der große Bruch im vergangenen Sommer. Also Merki ist streitbar, Sie hören es schon, er legt sich an mit Netzwerken, mit Filz, mit der Politik. Also es dürfte keinesfalls langweilig werden.
Die Frage ist, ob er jetzt in dieser krisenhaften Situation für Cottbus dann auch der Richtige ist. Ich meine, die Findungskommission hat ja eine Weile gebraucht, um jemanden zu finden. Hätte ja auch eine Frau sein können zum Beispiel.
Das hätte sehr gerne eine Frau sein dürfen, wäre schön gewesen. Aber die letzte verbliebene Kandidatin ist als drittletzte vor wenigen Wochen aus dem Auswahlverfahren geschieden. Das wäre auch ein gutes Zeichen gewesen, nicht nur wegen der MeToo-Debatte, sondern auch für einen anderen, hoffentlich neuen Führungsstil. Naja, Cottbus ist als Stadt jetzt wirklich kein kultureller Hotspot, mit oder ohne Ministerium. Insofern bezweifle ich, dass der Ansturm auf die Intendanz wirklich sehr groß war. Das Theater ist angeschlagen, denn hier ist sehr viel Porzellan zerschmettert worden durch die alte Theaterleitung. Mobbing, Beleidigungen, cholerische Ausfälle des Chefdirigenten. Darunter hat vor allem natürlich das Musiktheater enorm gelitten. Die Mitarbeiter, aber eben auch der Ruf dieses Hauses. Der Generalmusikdirektor musste schließlich gehen, aber was dabei zutage trat, war am Ende ein Machtkampf in der Führungsriege, der zumindest bis dato wirklich ohne Beispiel war. Und der Vorsitzende der Brandenburgischen Kulturstiftung, Martin Röder, flog fristlos. Intendant Martin Schüler zog sich rechtzeitig selber zurück. Ja, und dann gab es für kurze Zeit sowas wie eine Aufbruchsstimmung. Da hatte ein Ensemble mit Selbstbewusstsein um seine Würde gekämpft und hatte gewonnen. Was ist heute davon übrig? Also bis heute hat die Kulturstiftung nicht veröffentlicht, welche Summen überhaupt geflossen sind, um diese alte Leitung loszuwerden. Stattdessen vertragliche Vereinbarungen über die allseitige Verschwiegenheit. Ja, und soweit dann zum Thema Mitbestimmung und Transparenz.
Umso interessanter ist zu sehen, wie denn nun die Reaktion auf diese Entscheidung ausgefallen ist. Also bei den Beschäftigten des Theaters, aber auch in der kulturellen Öffentlichkeit Brandenburgs, auf diese Entscheidung, dass Stefan Merki nun also an die Spitze des Theaters in Cottbus geht.
Also vor allem viele Musiker sind natürlich froh über genau diese Grundsatzentscheidung. Der Chef ist auch Operndirektor. Das soll den Wert der Sparte Oper unterstreichen. Auch das ist übrigens ein Punkt, der erstmal befremdlich scheint. Denn genau diese doppelte Abhängigkeit der Musiker und Sänger war es ja am Ende, die das Haus in die Krise geführt hatte. Aber genau so wird es nun wieder sein. Stefan Merki wird in Personalunion Intendant und Operndirektor. Ja, die Kulturministerin und der Cottbuser Oberbürgermeister, die sind entzückt über den Glanz der weiten Welt, der da ins Haus wehen soll. An der Basis angefragt, bei den Mitarbeitern in den Werkstätten, unter und hinter der Bühne, die da unter Tarif arbeiten. Die hoffen vor allem auf Wertschätzung, auf ein vernünftiges Arbeitsklima. Und dieser Kreis schließt sich, wenn wir den Bogen aufspannen, nach Sachsen-Anhalt, wo gerade in Halle die Luft brennt. Also Geschäftsführung gegen die beiden Intendanten, mittendrin die Ensembles. Der Streit ist, wie damals in Cottbus, mittlerweile völlig eskaliert und als finstere Pointe mischte sich da jüngst ein Sänger aus eben diesem Cottbuser Ensemble ein. Diesen jungen, sehr unkonventionellen Intendanten Florian Lutz müsse man an die Wand stellen und er persönlich würde die Kugel abdrücken. Das hat er jetzt nicht etwa nach dem dritten verzweifelten Rotwein in der Kantine gesagt, sondern per Voicemail. Das hat die Runde gemacht. Die Staatsanwaltschaft hält das für einen Aufruf zum Mord und ermittelt. Der gehört an die Wand gestellt im Zusammenhang mit Kunst. Also da frage ich mich wirklich, wo sind wir gelandet? Wie tief unter die Gürtellinie kann es eigentlich noch gehen? Wir operieren ja nicht am offenen Herzen. Es geht nicht um Leben und Tod, nur um Hass und ein bisschen Rufmord. Aber wenn man das eben duldet, dann hätte ein Theater als moralische Anstalt endgültig ausgedient. Und da wird Merki zu tun haben. Hier gilt es mal wirklich, auf Kosten einer oberflächlichen Harmonie aufzuräumen, sich mit Leuten anzulegen, notfalls auch mal sehr laut zu werden. Und das kann er ja.
Da stellt sich wirklich die Frage, inwieweit er überhaupt künstlerisch arbeiten kann oder ob er nicht tatsächlich erst einmal große soziale Probleme lösen muss. Ne? In
Cottbus. Schauen wir sind gespannt.
Wie würden Sie überhaupt dieses Vierspatenhaus für diese Randregion, den Stellenwert dieses Vierspatenhauses bezeichnen? Wir erinnern uns ja vielleicht noch an Christoph Schroth, den legendären Intendanten, der von der Zonenrandermutigung sprach in Cottbus. Also wie stark ist dieses Theater, diese Bühnen in Cottbus verankert in der Region?
An Schroths Zeiten kann ich mich sehr gut erinnern und Schroths Prämisse war ja, als er antrat, wo ich bin, ist keine Provinz. Also da können wir Cottbus hin oder her, können wir belächeln, westlich von Polen oder so. Wo Schroth war, war keine Provinz, so ist er rangegangen und so hat er hier Theater gemacht mit diesem unglaublichen Selbstverständnis, dass er sagt, wir müssen hier was machen. Und ich erinnere mich, ich durfte die Zeit mit Schroth miterleben, Cottbus war ein Ort auf der Theaterlandkarte Deutschlands. Hier kam man her, wenn man gutes Theater sehen wollte. Also machen wir es nicht abhängig von diesem Ort, von dieser Region. Und sicherlich ist es im Windschatten von Potsdam und Berlin immer sehr, sehr schwierig. Aber das war es auch immer. Ich glaube, die richtigen Leute mit der richtigen Idee dazu, das könnte schon sehr schön sein.
Und es wird ja sogar jetzt noch Ministeriumsstandort. Sie haben es ja schon kurz erwähnt, das Kulturministerium zieht um von Potsdam nach Cottbus. Vor welchem Hintergrund?
Ja, die Landesregierung will die Lausitz stärken. Die Entscheidung allerdings muss sogar die eigenen Leute überrascht haben. Die Opposition im Land, aber selbst in eigenen SPD-Reihen hagelt es gerade Kritik. Auf alles Mögliche wäre man gekommen, aber warum ein Ministerium vom mit Abstand größten Wissenschafts- und Kulturstandort im Land Brandenburg nach Cottbus verlegt werden soll? Also die Überraschung war groß. Es muss auch relativ spontan entschieden worden sein. So war die Reaktion gestern und ich denke, da hat auch im Ministerium gestern wirklich keiner die Korken knallen lassen.
Silvia Belka-Lorenz über vor allem die Veränderungen am Staatstheater in Cottbus. Eine der größten Stiftungen der Republik ist die Robert-Bosch-Stiftung. Gefördert wird auch der Bereich Völkerverständigung und dazu zählt Kultur. Doch damit soll demnächst Schluss sein. Über 60 Kulturprogramme werden eingestellt, unter anderem auch das Grenzgängerstipendium. Und das betrifft unter anderem auch die Schriftstellerin Katharina Polladian. Sie war heute bei uns zu Gast.
Bevor jetzt überhaupt ein Vertrag mit dem Verlag unterschrieben wird und irgendwelches Geld fließt, arbeiten ja schon die Autoren teilweise ja jahrelang an der Recherche und müssen dafür reisen und das Reisen kostet Geld. Das können die meisten sich natürlich gar nicht leisten und dafür ist dieses Stipendium natürlich unerlässlich. Und wenn dieses Stipendium tatsächlich abgeschafft wird, also ich finde das eine Katastrophe.
Und am Telefon ist Antje Drexler, Bereichsleiterin Völkerverständigung bei der Bosch-Stiftung. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Warum gerade diese Einschränkungen, diese Neuausrichtung im Bereich Völkerverständigung?
Wir arbeiten seit über 50 Jahren in der Völkerverständigung und haben uns seither immer weiterentwickelt. In den vergangenen Jahren haben wir aber festgestellt, dass es veränderte internationale Rahmenbedingungen gibt, die sich auch schneller verändern, als wir gedacht haben und dass es mal an der Zeit sein könnte, die Völkerverständigung von Grund auf neu anzuschauen. Wir haben uns deshalb also entschieden, unsere Förderung zu überprüfen, strategisch neu auszurichten und einfach auch stärker zu fokussieren.
Gut, dann wollen wir es mal ein bisschen genauer machen. Welche Rahmenbedingungen sind denn da neu, die Sie gerade beschrieben haben?
Wir haben doch alle irgendwie den Eindruck, die Welt dreht sich immer schneller. Dass es wie volatiler geworden ist, dass es komplexer geworden ist, dass es ambivalenter geworden ist, dass wir eine Vielzahl von Herausforderungen gleichzeitig zu bearbeiten haben. Und das waren für uns alles Anlässe zu sagen, hier müssen wir mal hinschauen, hier müssen wir uns die Zeit nehmen, auch mal auf unsere eigene Förderung, auf unsere eigene Tätigkeit zu gucken und zu prüfen, wo wir künftig und für die Zukunft am besten Wirkung erzielen können in der Arbeit, die wir in der Völkerverständigung leisten.
Welche Wirkung wollen Sie denn erzielen?
Einfach wirkungsvolle Beiträge dazu leisten, dass es mehr Verständigung in der Welt gibt und dass Herausforderungen gelöst werden, die uns alle angehen.
Und es geht nicht mehr mit den Stipendien und Förderprogrammen, die Sie bisher aufgelegt hatten? Also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal eins von vielen heraus, das Grenzgängerstipendium, ein sehr beliebtes und durchaus auch hochinteressantes Recherchestipendium für Autorinnen und Autoren, die gerade auch in Ost- und Südosteuropa unterwegs waren. Eines von vielen Beispielen, andere Theater, Literatur, Förderprogramme, nachhaltige Stadtentwicklung durch Kultur. Da könnte man vieles noch andere aufzählen. Warum kann man das nicht weiterentwickeln einfach? Und stattdessen schafft man es erst einmal ab. Vielleicht will man was Neues schaffen, keine Frage. Aber erstmal beendet man das. Was hat sich denn nicht bewährt?
Das würde ich so gar nicht sagen. Die Programme, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, auf die sind wir auch sehr stolz. Gerade auf die, die Sie genannt haben. Die haben gute Wirkungen erzielt. Ich finde die Frage, was hat sich nicht bewährt, in diesem Kontext gar nicht die richtige, sondern die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was ist das Richtige für die neuen Themen, die in der Zukunft bei uns die größte Rolle spielen werden?
Was kann man denn da zum Beispiel auch im kulturellen Bereich noch leisten? Wollen Sie noch was im kulturellen Bereich leisten?
Die Völkerverständigung bleibt für uns wichtig. es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir in der Kultur weiterarbeiten.
Andererseits haben Stiftungen ja durchaus auch das Problem, dass sie durchaus bei diesen niedrigen Zinsen einfach auch ein finanzielles Problem haben, dass man einfach weniger für sein Geld bekommt auf den internationalen Finanzmärkten. Ist das also auch eine finanzielle Problematik, vor der die Robert-Bosch-Stiftung steht? Wie geht es der Robert-Bosch-Stiftung finanziell?
Finanzielle Überlegungen im Sinne von Einsparungen.
Ja, darauf wollte ich hinaus.
In einer anderen Berichterstattung mal zitiert wurde, spielen hier keine Rolle für diese Fragestellung.
Da werden sich auch nicht nur Freunde machen, glaube ich, bei anderen Stiftungen oder bei der deutschen Kulturpolitik, die ja bisher oder mit ihren Geldern gerechnet hat.
Es ist uns klar, ist uns bewusst, dass das Ende unserer Förderung für manche einen großen Einschnitt bedeutet. Deswegen wollen wir das auch möglichst verantwortlich gestalten mit einer sinnvollen Übergangszeit. Natürlich halten wir unsere vertraglichen Verpflichtungen ein, sind auch im Gespräch mit unseren Partnern, wie wir das Erreichte sichern und in vielen Fällen auch, wie es denn weitergehen könnte. Wir sind da optimistisch tatsächlich, dass es in vielen Fällen nach Ende unserer Förderung Möglichkeiten gibt, die Arbeit weiterzuführen oder in veränderter Form weiterzuführen.
Aber viel konkreter wollen Sie nicht werden im Moment.
Das könnte ich nur auf Projektebene tun und das möchte ich auch nicht, weil es in vielen Fällen einfach auch noch nicht hundertprozentig feststeht. Und das finde ich dann auch schwierig, unabgestimmt mit Partnern darüber zu sprechen, wie es dann für ihr konkretes Projekt weitergehen könnte.
Antje Drexler ist Bereichsleiterin Völkerverständigung Europa und seine Nachbarn in der Robert-Bosch-Stiftung. Wir haben gesprochen über eine völlige Neuausrichtung auf diesem Gebiet bei der Bosch-Stiftung. Vielen Dank für das Gespräch.
Gern geschehen.
Und Hans von Trotha schaut in die Feuilletons von morgen.
Liebes Europa, am Rhein, einer deiner Arterien, bin ich aufgewachsen und nie glücklicher als auf den Autobahnen und in den Zügen, die dein Territorium ädern. So beginnt ein Beitrag des französischen Schriftstellers Olivier Guess, den die Süddeutsche auf Deutsch bringt. Ach Europa, deine Symbole, seufzt Guess. Ach, ist mein spontan Versuch zu antworten, ihr Franzosen mit eurem Pathos. Denn wenn es etwas gibt, was die Franzosen immer schon konnten und worum wir sie, wenn wir ehrlich sind, immer beneiden, ist es das große Pathos. Womit wir bei dieser Woche wären und dem Ereignis, das den französischen Präsidenten ausrufen ließ, das Feuer trifft auch unsere Herzen. Es ist aufschlussreich, wie die verschiedenen Feuilletons damit umgehen. Man könnte sagen, welche Wege der Pathos-Umgehung sie am Tag 3 nach dem Brand wählen. Christoph Büchi spricht in der NZZ mit Blick auf die Kathedrale von einem Verhältnis von Distanz und Nähe, das auch in diesen Tagen der Trauer wieder zum Vorschein kommt. Die Süddeutsche fächert das Potenzial von Notre-Dame in ihrer ganzen feuilletonistischen Breite auf. Gottfried Knapp zeichnet ihr Bild in der Kunst nach, Fritz Göttler erzählt, auch das Kino hat die Kirche zum Mythos gemacht, Helmut Mauro erklärt, die Proportionen des Gebäudes prägten die Musik einer ganzen Epoche und Gustav Seibt widmet sich Victor Hugos Roman Notre-Dame de Paris. Zitat, Goethe schüttelte sich vor Abscheu. Bernhard Schulz fügt dieser Kulturgeschichte im Tagesspiegel noch ein Medium hinzu. Die kolorierte Bildpostkarte. Eine solche, die von Deutschen im September 1914 in Brand geschossene Kathedrale von Reims zeigte, wurde in Frankreich lange verkauft. Der Brand von Paris, schreibt Schulz, ruft keine vergleichbaren Assoziationen auf. Dass rund um den Globus Menschen entsetzt sind und Anteil nehmen, ist ein gutes Zeichen. Aber auch ein Zeichen dafür, dass die gotische Kathedrale vielleicht doch so etwas ist wie ein Abbild des Himmels. Womit Schulz nicht ganz pathosfrei aus der Sache herauskommt. Er bemerkt außerdem, dass der Staatspräsident seinen Tageskalender beiseite schob und Worte der Erschütterung fand. Und sich umgehend vor Ort einfand. Die Taz bringt ein Bild, das das Ehepaar Macron vor der brennenden Kathedrale zeigt, mittendrin aber natürlich sicher. Jasmin Mbareks Thema sind schicke EU-Lieder. Durch den Brand der Kathedrale Notre-Dame, meint sie, konnte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron das Finale seiner großen nationalen Debatte noch einmal hinauszögern. Und Westeuropas liberale Größen sind gut darin, sich als politische Alphatiere zu inszenieren. Wenn es konkret wird, bleiben sie, gemeint sind Macron und Lindner, aber zu viel schuldig. Jürgen Kaube prangert in der FAZ einen giftigen Reflex der Schuldzuweisung an und nutzt die Gelegenheit, das Verhältnis der Medien im Allgemeinen und seines Feuilletons im Besonderen zur AfD klarzustellen. Die AfD hätte es nicht gewundert, wenn Notre-Dame von Muslimen in Brand gesteckt worden wäre, steht über dem Beitrag. Anlass ist ein Post der AfD Solingen, der nämlich, so Kaube, ist am Montag um 19.49 Uhr zum Brand von Notre-Dame de Paris bei Facebook Folgendes eingefallen. Zitat, würde wohl niemanden verwundern, wenn es ein Anschlag mit islamistischem Hintergrund wäre. Doch noch weiß man nichts Genaues. Aber ob man auch wirklich die Wahrheit später preisgibt? Die Antwort könnte ja die Bürger verunsichern. Die Attacken auf christliche Hoheitszeichen werden in den nächsten Jahren massiv zunehmen und wir alle wissen, warum. Zitat Ende. Über den Klimawandel, die Flüchtlingspolitik, die Staatsquote, die Energieversorgung und dergleichen lässt sich diskutieren, schreibt Kaube. Über Hetze, deren Voraussetzung Dummheit ist, aber nicht. Und er beschreibt den Mechanismus, der dahinter steht. Man spielt mit den Gefühlen der Leute, schürt ihre Ängste. Gustav Seibt bemerkt in der Süddeutschen zum Roman Notre-Dame de Paris, Hugos grellromantisches Werk besiegelte die Verbürgerlichung des frühgotischen Bauwerks und damit seine Ästhetisierung. Und damit, so könnte man den Gedanken weiterführen, auch das enorme Potenzial an emotionaler Bindung, das dieses Gebäude entfaltet. Die Basis unterschiedlichster Reaktionen, auch giftige Hetze und großes Pathos.
Hans von Trotha aus den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.